Viel Spaß bei Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.
Die eigentliche Arbeit als Musikerin und Musiker besteht darin, fucking nochmal wieder Unternehmer zu sein, beziehungsweise Freelancer, weil du eigentlich nur am allerletzten Ende dann wirklich nochmal auf der Bühne stehst. Ne, am allerletzten Ende stimmt nicht, denn nachdem du auf der Bühne stehst, machst du natürlich einfach auch deinen eigenen Roadie-Job.
Und da war ich schon lange im Geschäft und da waren schon, was weiß ich, 10 Bücher erschienen und musste nachträglich rekonstruieren, wer alles die Belegexemplare bekommen hat. Von der Tante bis zum Kumpel hier, bis zum Clubbetreiber nach dem Auftritt da. Es waren Tage, es waren Wochen. Ich zündete Lampen an mit Walöl.
Wir sind befreundet, wir machen unseren Podcast, wir machen unseren Kram, aber wir sind uns einig, wir machen nichts für Umme. Und dann gibt es eben einfach, das ist jetzt das Honorar dafür und das ist dann gut so. Und das fühlt sich dann wechselseitig gut an. Und so kann man das auch im Freundeskreis machen. Und auch wenn man sie, oder im Bekanntenkreis oder wie auch immer, es ist keine Schande, das ist nichts Negatives.
Hallo liebe Welt, da sind wir wieder mit dem Podcast Nix für Umme. Mein Name ist Oliver Uschmann, Storyteller, Rampensau und immer noch Texthebamme. Täglich gehe ich Gassi mit den Katzen entlang des Gartenteichs und bin Wahlmünsterländer. An meiner Seite befindet sich
Markus S. Kleiner. Hallo, ich bin Medienwissenschaftler, Medienexperte, Kritikfabrikant. Ich schaue gerne von meinem Balkon auf den Kaiserberg über die Welt in Richtung Himmel in Duisburg und war auch immer noch Stammgast im Bordbistro der Deutschen Bahn. Und wie die Deutsche Bahn letztens mitteilte, hat sie sich um 6% gesteigert und schafft eine Pünktlichkeitsstabilität von 81,8%. Ich freue mich auf die nächste Fahrt, aber erstmal sitzt mir gegenüber, bevor ich über die Deutsche Bahn rede.
Der Aufsteiger Dominik Buch. Kreativschaffender, Musiker und, wie Oliver und Markus gerne sagen, Player. Vor und hinter der Kamera. Ich gehe täglich Gassi mit dem Hund entlang von Bergarbeiterhäusern in Bochum und sage, wir steigen auf. Glück auf!
Gemeinsam haben wir beschlossen und der VfL Bochum auch, dass fortan gilt, erste Liga und nix für Umme. Ja, liebes Publikum, Euphorie herrscht. Hinter Dominik, könnt ihr jetzt nicht sehen, stehen 10 Fiege allein für diese Folge. Fiege ist das typische Bochumer Bier für die internationalen Hörer, also außerhalb des Ruhrgebiets. Von der Bahn wird heute nicht gesprochen, denn auch dieses Mal setzen wir unsere übliche Sendestruktur mit den Rubriken wie zum Beispiel der Bahn oder der Landlust aus, denn wir machen heute den zweiten Teil der Doppelfolge Die unsichtbare Arbeit. Und heute erfahrt ihr zum Beispiel von dem kafkaesken oder auch Asterix-artigen Wahnsinn der Bürokratie, der man als Freiberufler ausgesetzt ist, oder von dem skurrilen Eiertanz mit den Kunden, wenn man eine Agentur betreibt, von dem harten Leben als Experte in den Medien, von der Care-Arbeit und auch vom Dasein als Musiker mit Flammenhemd im Rock'n'Roll-Geschäft. So, bevor wir das aber alles erzählen, schlagen wir das schwere Buch auf dem steht Nachlese.
Die Nachlese.
So, ihr Lieben, es ist viel geschehen seit der letzten Sendung, denn wenn wir hier aufzeichnen, bis das dann gesendet wird, ist auch nochmal ein Zeitabschnitt. Seht ihr die Wespe neben mir?
Ja. Ja.
Das Publikum kann sie nicht sehen, aber hier umschwirrt mich gerade eine Wespe. Falls man die in diesem empfindlichen Mikrofon hört, voll natural Sounds hier dabei. Field Recording, Brian Eno. So, also es ist viel geschehen.
Hättest aber deine Blume hinter dir mal gießen können. Die sieht halt tot aus.
Der hängt ja nur so. Ja. Viel geschehen seit dem letzten Mal. Also wirklich unfassbar viel geschehen. Und wir sind ja kein tagesaktueller Podcast. Aber ich kann so viel sagen. Markus, Dominik und ich leben in Duisburg, Bochum, Herbern und Berlin manchmal auch, aber niemals hinterm Mond. Und deswegen bekommen wir natürlich alles mit, genauso wie ihr da draußen wahrscheinlich. Und auch die ganzen strittigen Themen, die die Nation immer weiter spalten, wie Holzscheite unter dem Axtblatt des Hüttenbewohners. Ja, da gab es ja diese Schauspieleraktion, alles dicht machen. Da gab es einen riesen Trubel um Lehmann, Aogo und Palmer. Da gab es DFB und was weiß ich und natürlich große weltpolitische Krisen. Und worauf ich hinaus will, ist, wir drei hier sind über alle relevanten Themen der Welt meistens sehr unterschiedlicher Auffassung. So. Und würden wir uns so verhalten, wie heute normal ist, würde das dazu führen, spätestens jetzt, dass wir den Podcast in drei Podcasts aufteilen würden, jeder mit eindeutiger Haltung. Und dann würden wir, die für diese Podcasts hätten auch Twitter-Kanäle und so, und dann würden wir uns gegenseitig beschimpfen. Ja, wir würden uns dissen, wir würden uns bezeichnen als wahlweise Schwurbler oder Systemling oder Aluhut oder Schlafschaf oder Blauschimmelkäse oder E-Mail-Ausdrucker und selbstverständlich auch mit allen amtlichen Funktionen, die die Nazis früher hatten. Das würde man so machen. Aber bei uns ist es so, dass strittige Auffassungen zu den großen Themen zur Vertiefung der Freundschaft führen und wir einzelne Meinungen nicht zur ganzen Identität des Gegenübers machen, das wir dann vernichten. Und wir möchten uns in aller Form für diese überaus unmoderne Haltung am Anfang dieser Folge entschuldigen.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte kurz um Aufmerksamkeit. Bitte behalten Sie die Sitzquote an. Es folgen steile Thesen.
So, da wir heute zum zweiten Mal über unsichtbare Arbeit sprechen, haben sich die steilen Thesen nicht verändert, sondern sind weiterhin die gleichen vom letzten Mal. Und für die, die letztes Mal nicht zugehört haben, wiederholen wir sie erneut. Markus, deine steile These zum Thema unsichtbare Arbeit.
Wer die unsichtbare Arbeit als selbstverständlich akzeptiert, stärkt das System der Ausbeutung, das einen früher oder später aussortiert, wenn man ausgeschöpft ist. Vorausgesetzt, man wird überhaupt vom System zugelassen. Dominik, was denkst du?
Ich denke, nur wer Macht hat, Macht. Das war nämlich meine steile These aus der letzten Folge, die ich in diese Folge mit rüberschwappen lasse.
Und ich lasse schwappen, wer die unsichtbare Arbeit innerlich mit einrechnet, wird äußerlich selbstbewusster und mit gutem Gewissen teurer. Ja, unser erstes Thema der unsichtbaren Arbeit, der bürokratische Irrsinn. Ja. In der Zeit, als das alles noch Hobby war, als ich ein Fanzine herausgegeben habe, als Dominik mit Broken Ballet in kleinen Clubs Rock'n'Roll Punk gespielt hat, da mag das noch keine Rolle gespielt haben, die Bürokratie. Aber jetzt im Leben als Profi dürfen wir natürlich nicht vergessen, alle Menschen zu warnen, selbstständig werden bitte nur mit starken Nerven.
Absolut. Das kann man so unterstreichen, ja.
Bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, mal abgesehen davon, dass ich schon mehr Betriebsprüfungen hatte als Jeff Bezos, weil ich bin ein großer Fisch. Das Finanzamt geht nur auf die großen Fische, wie die Leute auf dem Schulhof. Eine davon war besonders spektakulär. Da wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich nie nachgehalten habe, wo meine Belegexemplare der Bücher hingehen. Ne? Jeder Autor bekommt ja so 20, 30 Exemplare eines neuen Buches gratis vom Verlag, die dazu da sind, verschenkt zu werden. An Verwandte, Bekannte, an Medienpartner, was auch immer. Verschenkt, selbstverständlich. Es sind ja die Freiexemplare, ne? Ich habe sie auch immer verschenkt, allein schon, weil ich will ja die verkauft werden, sollen ja auch wirklich verkauft werden, um in die Verkaufsstatistik einzugehen. Aber das Amt meinte, ja, das können wir ja nicht wissen. Das muss ja quasi belegt werden, dass die verschenkt worden sind. So, da musste ich mich hinsetzen. Und da war ich schon lange im Geschäft und da waren schon, was weiß ich, 10 Bücher erschienen. Und musste nachträglich rekonstruieren, wer alles die Belegexemplare bekommen hat. Von der Tante bis zum Kumpel hier, bis zum Clubbetreiber nach dem Auftritt da. Es waren Tage, es waren Wochen. Ich zündete Lampen an mit Walöl. Ich habe jetzt das nicht erfunden, sondern ich habe nachgeschlagen in E-Mail-Korrespondenz, Tagebücher gewälzt, ja? Alte Quittungen, aus denen man schlussfolgern kann, wo man war. Und habe also wochenlang rekonstruiert, wo die Belegexemplare hingegangen sind. Das Ganze führte zu im Grunde zu nix. Ich glaube, eine Nachzahlung von 100 noch was Euro, weil da ging es auch noch um ein paar Buttons, die ich nicht berechnet hatte, weil ich dachte, die kosten mich im Verkauf am Merch-Tisch so viel wie in der Herstellung. Und da war ich naiv. Es muss ja trotzdem abgerechnet werden. Also wochenlange Arbeitsausfall für diese Protokollierung. Und für im Grunde keinen Gewinn für das Land.
Ja, ich finde es ganz spannend. Ich meine, da sieht man den Erfolgs, den Bestseller, den in Deutschland stattfindenden Weltautor Uschmann, der 20, 30 Freiexemplare bekommt. Ich meine, ihr habt das jetzt nicht gesehen. Ich bin in meinem Stuhl hier in meiner Bibliothek Tanzraum ganz tief gesunken, weil ich mir wieder meiner eigenen Nichtigkeit durch Uschmann bewusst geworden bin. Denn als so ein handelsüblicher, wie du das immer sagst, so schön, Oliver, Professor oder Wissenschaftler, bekomme ich, wenn ich einen Aufsatz in einem Sammelband schreibe, in einem Sammelsurium von Stimmen unterschiedlicher Personen zu einem Thema, die aber alle trotzdem nicht zu einem Thema schreiben, das ist ein anderes Thema, bekomme ich ein Exemplar. Schwierig wird man es, wenn man den Aufsatz zusammengeschrieben hat. Ich habe tatsächlich schon mal mit einem Kollegen einen Aufsatz geschrieben. Der Verlag schickte ein Exemplar an mich und sagte, ja, man könnte es ja tauschen. Das war großartig. Und normalerweise
kopieren.
Kopieren, ja, PDF, aber oh, nee, der muss aufpassen. Das ist auch nicht korrekt halt.
Ja.
Und ja, sonst kriegst du, wenn du selber eine Monographie schreibst oder so im Wissenschaftsbereich, wenn du keine populären Sachbücher schreibst, 3 bis 5 Exemplare, ja. Oder wenn du Bände herausgibst, sind es auch 3 bis 5. Ich würde gar nicht in die Verlegenheit kommen, dass das Finanzamt denkt, MS Kleiner verschenkt oder verkauft oder hier steht auf der Straße unten an der Trinkhalle und tauscht sein Bier, was er von der Trinkhalle kommt, mit Büchern. Also ich kenne das,
was du beschreibst, gar nicht. Komplexer Vorgang.
Ja.
Ja, das du hast ja von deinem populären Buch Streamland hast du doch bestimmt auch 20 gekriegt.
Natürlich. Und aber dazu kommt die Steuererklärung erst im nächsten Jahr.
Aber stell dir mal vor, es ist ja klar, dass man geschenkte Exemplare nicht verkaufen
natürlich.
Darf. Und das ist ja auch, wäre ja auch unfair gegenüber dem Verlag. Und man will ja auch selbst in, eben in den
Verkaufsstatistik. Du willst es ja
verkaufen. So, aber stell dir mal vor, du tauschst das tatsächlich gegen Bier. Angenommen, der ließe sich drauf ein. Das kannst du steuerlich überhaupt nicht mehr darstellen,
diesen Tausch. Also das liegt, dann muss man diskutieren, woran liegt das? Liegt das daran, dass man sagt, Mensch, ich habe so viel unsichtbare Arbeit geleistet, was natürlich dann da ist. Ich habe ja beschrieben in der letzten Folge, was es heißt, wissenschaftliche Bücher zu machen. Ja, da man übernimmt noch nicht mal die Formatierung und so weiter, sondern man muss alles selbst machen, dass man sagt, Mensch, wenn ich dann auch schon Druckkostenzuschuss zahlen muss und, ja, warum soll ich denn nicht so einen kleinen Moment nehmen, um mir was zurückzuholen, auch finanziell und so weiter. Also da würde ich eher fragen, ist der Fehler im System, also jetzt nicht bei der Steuer, ne, weil Steuern müssen wir zahlen, es gibt da eine klare rechtliche Regelung, an die ich mich auch halte, weil es ist halt nun mal so, wir können sagen, gefällt mir nicht, aber wir können die Gesetze nicht ändern. Ja. Nur frage ich mich da, ob das nicht eben sozusagen, ob man nicht von den Verlagen oder von dem System in diese Zwickmühle gebracht wird, etwas zu tun, was eigentlich vielleicht nicht richtig ist oder rechtlich nicht korrekt ist oder steuerlich nicht korrekt ist, weil man so unkorrekt als Autor behandelt wird.
Ja, du kannst es auf jeden Fall darauf auf sämtliche Sachen beziehen. Du kannst es auch in der Musik auf, als es noch Tonträger gab, darauf beziehen. Denn ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Man muss sagen, das ist nicht korrekt, wenn man das tut. Auch vor der Steuer ist
natürlich.
es auch vernünftig, dass die Steuer darauf hinweist. Aber warum mache ich das denn überhaupt? Ne? Genau, weil einfach zu wenig dabei rumkommt oder weil ich halt einfach eigentlich für meine Arbeit nicht adäquat bezahlt werde. Und da müsste man eigentlich mal wirklich genau schauen, wie man das System verbessern kann.
Absolut.
Dazu kommt Fahrtenbuch.
Ah.
Zum Beispiel. Reisebuch, wie ich es immer nenne, das ist noch was anderes. Wenn du länger als 8 Stunden irgendwo beruflich bist, dann kannst du das ja auch entsprechend solcher Sätze, die du vom Staat bekommst, abrechnen. Und viele, viele Formulare. Immer auch die Frage, was ist überhaupt absetzbar, was nicht. Und Markus hat ja letztes Mal diese schöne neue Sitte bei uns eingeführt, so zu fragen, möchte ich das überhaupt und wie sehen Lösungen aus und so weiter. Und die einfache Lösung ist Steuerberater, wobei man auch da wirklich einen finden muss, der sich mit dem individuellen Bereich auskennt. Du brauchst einen, der von der Kulturbranche schon mal was gehört hat.
Ja, definitiv. Ne?
Wenn du dir einen holst, der sonst nur Hersteller von diesen Kunststoffflanschen betreut, die im Baumarkt in diesem Grau Die andere Lösung ist Fortbildung. Da bin ich noch nie zu gekommen, um das tatsächlich zu begreifen und selbst machen zu können. Aber da brauchst du dann wirklich, musst du ein bisschen Geld und Zeit in die Hand nehmen, um Workshops zu besuchen, um das zu verstehen. Weil du dann ja letzten Endes fast so viel Wissen hast, zumindest wie ein Steuerfachgehilfe.
Ja, oder du hast das Problem wie ich, linke Gehirnhälfte Brei, weil die ist ja fürs Mathematische und fürs Analytische. Rechte Gehirnhälfte Kreativität ist bei mir top. Von daher hast du vielleicht einen Defekt und dann kannst du auch keine Fortbildung machen, musst du überhaupt kein Geld für ausgeben, weil mit Zahlen konnte ich es noch nie. Ne? Also das ist die andere Variante anzuerkennen, dann doch Steuerberater, Fachmann, Beratung.
Ich finde selbst für die musst du ja die Sachen vorbereiten.
Ja, ja, ja.
Und selbst da bin ich dann schon immer zu spät. So. Also Regelmäßigkeit kommt auch noch dazu, liebe Leute. Wie in der Schule, wo es früher hieß, mach doch die Hausaufgaben jeden Tag ein bisschen, statt alle Sonntagabend. Das gilt für Steuerbelege sortieren und alles vorbereiten auch. So. Dominik.
Ich fühle mich ertappt.
Wir kommen in einem Bereich, wo ich dich bewundere, da du ja offensichtlich mehr mit Zahlen kannst, mehr mit Logistik, mit Übersicht. Ich stelle mir so vor, wie du da in diesem riesigen Büro sitzt, an diesem J.R. Ewing-haften Schreibtisch von Westwind Medien, da so ein Beistelltisch mit Bleikristallkaraffen und dem Cognac drin und da die Dinge managt als Leiter unsichtbarer Arbeit Nummer 6 einer Werbeagentur, wo aber auch sehr viel unsichtbare Arbeit anfällt.
Genau, also ich muss es ergänzen erstmal. Du hast es schon ganz richtig beschrieben, wie ungefähr das hier aussieht, aber du hast vergessen, dass ich natürlich hier einen 2 Meter großen Globus stehen habe, den man aufklappen kann, woraus ich den Cognac raushole. Ach so. Und dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtig einschüchternd, die müssen immer auf den Boden gucken vor mir, ja?
Aber Maria Kron ist kein Cognac, habe ich ja schon immer gesagt.
Genau. Nein, Stichwort Werbeagentur, Stichwort Zahlen, Stichwort, wie du es gerade gesagt hast, Unternehmer sein, unternehmerisch tätig zu sein. Der Unterschied zwischen einem Freelancer oder einem Kreativen, der selbstständig unterwegs ist, und einem Unternehmer oder einer Unternehmerin ist natürlich ein ganz wesentlicher, denn es geht nicht nur darum, sich selbst und seine eigenen Sachen in puncto Ordnung, also damit meine ich natürlich Ordnung der Unterlagen und Übersicht zu halten, sondern die einer ganzen Unternehmung. Das heißt, eine Unternehmung, in dem Fall jetzt bei uns eine GmbH, ist natürlich eine eigene Person vor dem Gesetz sozusagen. Das heißt, ich muss an der Stelle erstmal als GmbH, als Geschäftsführer schauen, was muss ich denn überhaupt für die Gesellschaft tun, also die Gesellschaft Westwind Medien. Und da kommen wir an einen ganz wesentlichen Punkt, nämlich Zahlen haben hier nochmal eine ganz andere Rolle. Bilanzen, ja, sind unheimlich schwer zu lesen, wenn man das erste Mal macht, weil es eben nicht so einfach ist, das, was ich verdiene, minus das, was ich ausgebe, ist das, was ich gewonnen habe sozusagen. Das ist ja die einfache Rechnung, die man als Selbstständiger hat, sondern ich habe natürlich noch wesentlich viele weitere Faktoren über unterschiedlichste Arten, in denen ich Bilanzen lesen muss. So, jetzt kommt Dominik Buch eigentlich ganz gut aus der Schule, so, ich habe da ganz gute Noten damals gehabt und habe das ganz gut hinbekommen, aber wenn es ein Fach gab, in dem ich nicht so gut war, dann war das Mathe und ich habe Mathe auch gehasst und ich bin auch nach der Schule, glaube ich, wie viele, viele anderen Kreativen froh gewesen zu sagen, nie mehr wieder muss ich mich mit Zahlen rumplagen, ja, jetzt habe ich es endlich geschafft und dem ist halt nicht so, denn wenn du unternehmerisch tätig bist, dann bist du zwangsläufig gezwungen, mit den Zahlen umzugehen. Und ich sag mal so, ich mache es nicht gerne. Und ich bin immer froh, wenn ich in die Kreativarbeit komme. Aber es gehört einfach mit dazu. Und deswegen unsichtbare Arbeit. Egal, ob ich das gerne mache. Ich habe natürlich auch einen Steuerberater. Und ich habe auch die Expertise des Steuerberaters an meiner Seite. Trotzdem, neben der Buchhaltung, die er für mich übernimmt, muss ich natürlich das große Ganze auch im Überblick haben. Und das ist gar nicht mal so einfach. Dementsprechend kann ich nur sagen, es bringt nichts, es zu ignorieren, man muss es einfach machen.
Richtig.
Ein weiterer Punkt, den ich aber bei unsichtbarer Arbeit total spannend finde, bezogen auf das Unternehmerdasein, bezogen auf Werbeagentur, ist auf der Kundenseite. Ja? Agenturarbeit oder überhaupt Kreativarbeit heißt ja sehr viel Kommunikation mit Kunden. Ja? Und so kommt es dazu, dass du sehr reibungslose Projekte hast. Das passiert meistens dann, wenn die Kunden selber wissen, was sie wollen und eine klare Vorstellung haben im Briefing, wo man dann mitarbeiten kann. Ja? Aber es gibt natürlich auch sehr viele Kunden, die, naja, sagen wir es mal so, eher nicht so stark in der Kommunikation sind. Sprich, die immer mal wieder was anderes und dann doch nicht und hier und da und jetzt könnte man das vielleicht nochmal ändern und dann machst du ein klassisches fixes Angebot und die Arbeit steigt und steigt und steigt und steigt und irgendwann denkst du, das übersteigt aber jetzt bei weitem das, was ich kalkuliert habe. Und diese unsichtbare Arbeit, die kennt, glaube ich, auch jeder Freischaffende. Da macht es irgendwie auch keinen Unterschied zwischen freischaffend sein oder unternehmerisch tätig zu sein. Da und bei den Tipps kann ich da einfach nur sagen, bitte, bitte, bitte behaltet den Überblick über eure Angebote. Ja, also guckt euch an, wie viel habt ihr einkalkuliert, rechnet mit ein, wie viel Schleifen, Korrekturschleifen man mit anbietet und der Rest wird extra vergütet. Ja, denn nur so schafft man es wirklich auch die, ich sage jetzt mal Problemkunden, die einem immer mehr und mehr und mehr Arbeit zu machen, zu bändigen, nämlich auch vertraglich zu bändigen.
Ganz genau, das ist ja auch zum Beispiel im Film so. Da ist einer der wichtigsten Punkte bei Drehbuchverträgen, wie viele Fassungen eigentlich.
Ja.
Weil wenn das nicht definiert ist, dann sagt die Produktionsfirma immer weiter, weiter, immer weiter. Brauner, 15 Fassungen. Nee, natürlich nicht. Da steht dann meistens drin, 2 bis 3 oder so und dann bestimmte Bedingungen, als wann etwas als abgenommen gilt.
Aber wie erziehst du denn deine Kunden, Dominik? Weil das ist ja ganz wichtig, man muss ja in den Dialog kommen, man muss ja ins Gespräch kommen, weil natürlich haben Kundinnen andere Erwartungshaltungen manchmal als du. Briefings funktionieren vielleicht zu knapp. Man hat Erwartungshaltungen an das, was du tun sollst und was du extra tun sollst und so weiter. Und das sind ja nun zwei Welten, die miteinander harmonisiert werden müssen, damit halt das Business funktioniert, damit Kundinnen auch bleiben, wiederkommen, damit es einfach nicht nur Negativität und so weiter gibt, weil das weiß man ja auch, sobald du mal mit Kundin in Problem kommst, dann gibt es negative Einträge im Netz, also negative Bewertungen und so weiter und heutzutage ist die negative Bewertung im Netz viel wichtiger als die persönliche Erfahrung, die man selber miteinander hat, beziehungsweise die steht ja vor dieser persönlichen Erfahrung und da musst du ja sehen, wie geht es, also wie machst du das mit den Kundinnen, da lacht der Oliver, was ist los da? Warum störst du da, wenn wir reden?
Ich lache da, weil ich mich jetzt frage, wo das steht. Also bei Ärzten ist klar, da steht es bei Yameda. So, aber gibt es Yameda für Werbeagenturen?
Ja, es gibt nicht explizit für Werbeagenturen, aber du hast natürlich sowas wie Proven Expert oder sowas. Natürlich hast du, also Proven Expert hat die meiste Strahlkraft, weil die so Siegel auch noch verteilen. Aber du hast natürlich auch Google und ich sag mal, wenn Facebook für was...
Wegen Google habe ich gerade gelacht.
Naja,
weil Google-Rezensionen, die jeder schreiben kann, ob der dich... weiß man ja noch nicht mal, ob der Kunde war. Ich kann doch jetzt auf Westwind gehen, wenn du bei Google Maps drin bist, auf Rezensionen klicken. War nie Kunde von dir. Ja, nenne mich Hutmacher13. Und dann ziehe ich vom Leder.
Ja. Kannst du machen.
Ist doch albern, da müsste doch eigentlich ein zivilisierter Mensch denken, Google-Rezensionen sind vom knallroten Arsch, außer man merkt durch den Text, der wohl formuliert ist und ins Detail geht, dass jemand wirklich Kunde war.
Ja, aber das ist ein schwieriges Thema mit Bewertungen. Ich glaube, das müsste man nochmal genauer und detaillierter ausgiebig betrachten, weil ich glaube, bei Bewertungen gibt es halt wirklich sehr große Unterschiede von Portal zu Portal. Ob du jetzt eben eine Google-Bewertung hast, ob du eine Facebook-Bewertung hast, ob du eine Proven-Expert-Bewertung hast oder ob du eine eigene Rezension oder sozusagen ein Testimonial auf deiner Website hast und so weiter. Es hat ja auch viel was mit Inszenierung zu tun und wie frag ich sozusagen, erfrag und erbitte ich sozusagen auch eine Bewertung und wie gehe ich mit Bewertung um? Also sprich, wie antworte ich da drauf auf solche Bewertungen oder wie agiere ich dann auch selbst? Also da gibt es sehr viele unterschiedliche Facetten. Vielleicht...
Das ist auch unsichtbare Arbeit, wenn man wirklich sich die Mühe macht, jede Kundenrezension, die eine Beschwerde zum Beispiel äußert, tatsächlich individuell zu beantworten.
Beschwerdemanagement.
Ja, aber das ist halt auch so ein komisches Ding, ihr kennt das doch. Dann erzählt jemand euch, der und der ist ein blöder Kerl, weil der macht das und das und das. Und dann sagt der, der der blöde Kerl ist, hör mal, da stellt er mich aber ganz falsch dar, weil ich bin so und so und so und so. Und dann hat man aber trotzdem schon eine vergiftete Kommunikationssituation, weil das also für einen selbst, der nicht beteiligt ist, unangenehm ist, weil zwei Menschen erzählen, ich bin doch ganz anders, als ich bin. Dominik, ne, das ist jetzt was, wo der Oliver draußen ist, ne, Stromberg, ne, da können nur der Dominik und ich können nur Stromberg. Und der Stromberg sagt, ich stehe für die Wahrnehmung meiner Person nicht zur Verfügung. Und ich meine, das kann man natürlich, das empfehle ich, das stelle so für alle, die irgendwie sagen, okay, ich bin mit der Bewertung nicht zufrieden, Stromberg zitieren, ich stehe für die Wahrnehmung meiner Person nicht zur Verfügung. Und Punkt, oder mit Ironie das zu begegnen, weil ich glaube, dieses Beschwerdemanagement, was ja ein großes Thema ist, aber wir als Hochschule müssen ja auch, wenn mal was Negatives über Studiengänge steht oder über uns als Hochschule steht, dann müssen wir auch diskutieren, wie reagieren wir darauf, dass das nicht beleidigt ist, dass das nicht irgendwie unangenehm rüberkommt, sondern versucht, eine Gegenposition anzubieten. Also das ist die Meinung, wir gehen auf die Meinung ein, wir nehmen sie ernst und versuchen einfach uns zu positionieren, ohne Streit, ohne Abwertung, ohne Überheblichkeit und so. Aber das ist eben wirklich unsichtbare Arbeit par excellence, wenn man sich unglaublich viel Zeit nehmen muss, um dieses faire, ausgewogene, nicht aggressive und so weiter zu präsentieren, oder?
Aber ich glaube, das ist eigentlich eher ein Thema, was vor allen Dingen im B2C-Bereich unterwegs ist, also im Business-to-Customer, wo du halt eben Endprodukte hast, wo Otto Normal sozusagen sich auskotzt, ja. Was das Schöne an einer Werbeagentur ist, dass wir natürlich weitaus weniger Kunden haben, dementsprechend auch unsere Kunden persönlich kennen. Und ich wüsste jetzt von keinem unserer Kunden, der eine negative Bewertung dalassen würde, ohne nicht auch im direkten oder in der direkten Kommunikation eine Beschwerde, sag ich mal, hätte oder einen Verbesserungswunsch. Ja. Deswegen, was wir eigentlich eher ein Problem haben, da zielte ja auch deine Frage drauf hin, Markus, wie geht man mit solchen Situationen um, wenn ich jetzt eben in eine Situation komme, wo mehr Arbeit auf einmal da ist als gefordert. Und da muss ich sagen, da bin ich mittlerweile so weit, dass ich ganz klar eben durch die Angebote, durch Kalkulationen, durch Workshops, die man vor dem eigentlichen Projektstart macht, das ganz klipp und klar festlegt. Ja? Das Problem ist, da wo du es nicht machst, das sind deine erweiterten Bekannten oder Freunde oder so, für die du vielleicht auch mal was machst. Hör mal, kannst du nicht mir irgendwie mit der Agentur nochmal eine Website machen und so weiter? Ne? Ja, klar, das passiert ständig, weil die wissen ja, was du machst und die haben dann meistens eher so Small Business und dann sagst du, ja, okay, ich mach dir ein günstiges Paket, ich kalkuliere ganz schmal dafür, ne? Und dann trennt sich die Spreu vom Weizen, weil dann siehst du auf einmal, wer dir wohlgesonnen ist und wer nicht. Weil es gibt dann die, die ultra dankbar sind und die Rechnung quasi schon bezahlen, bevor du die gestellt hast und sagen, hör mal, hast du noch länger gebraucht, brauchst du noch mehr, bist du mit dem Geld zurande gekommen und so weiter. Und dann hast du die, die nehmen und nehmen und nehmen und nehmen und nehmen und am Ende bist du für eine kleine Mini-Website, die du vielleicht irgendwie, eher kalkuliert hast, dass einer aus der Agentur da ein, zwei Tage dran sitzt, mit aller Kommunikation und allem drum und dran, größer oder mit mehr Zeit drin als für einen Imagefilm, wo du 7, 8, 9, 10 Tagessätze für einen kalkuliert hast.
Aber ich glaube, da sind wir ein gutes Beispiel, wir drei dazu. Also um auch wirklich zu zeigen, dass wir das nicht nur schön idealistisch ausmalen, sondern ich bin zum Beispiel Kunde von dir, Dominik, und ich bin Kunde von dir, Oliver, sozusagen. Ja, wir sind befreundet, wir machen unseren Podcast, wir machen unseren Kram, aber wir sind uns einig, wir machen nichts für umme. Und dann gibt es eben einfach, das ist jetzt das Honorar dafür und das ist dann gut so. Und das fühlt sich dann wechselseitig gut an. Und so kann man das auch im Freundeskreis machen. Und auch wenn man sie im Bekanntenkreis oder wie auch immer, es ist keine Schande, das ist nichts Negatives, es ist nichts Anrüchiges, es ist einfach eine faire Geschichte. Und dann auch eine faire Geschichte, dass man muss ja nicht bevor was passiert ist bezahlen, aber dass man sofort, also einfach sofort bezahlt. Einfach zu sagen, gib dir nicht nur Geld und dann irgendwann mal in 4 Wochen, in 6 Wochen, in 8 Wochen, ich gebe deine Leistung, ich bezahle sie sofort. Was ja auch viele, die einen engagieren, auch nicht machen, dass sie dann unmittelbar bezahlen. Und in der Rechnung steht sofort nach Erhalt der Rechnung, möchte ich überwiesen haben. viele sagen dann so, naja, gut, da gibt es ja noch ein paar Wochen, dann kann er ja mahnen und so weiter. Und das ist etwas, was dann sehr unfair ist und worauf man dann auch achten sollte und sowas in der Kommunikation mit reinnehmen sollte, zu sagen, wenn, also das, was auf der Rechnung steht, wenn 2 Wochen stehen, zahle ich innerhalb von 2 Wochen. Wenn sofort steht, zahle ich sofort. Und dass man nicht so Spirenzchen machen muss und sagen muss, okay, ich halte jemanden hin. Und darauf muss man auch achten. Und darauf muss man auch eingehen und auch was dazu sagen.
Ja, ich möchte auch nochmal unsere erste Folge zitieren. Ich weiß nicht, da gab es ja mehrere Ansätze. Ich weiß gar nicht, wer das von uns gesagt hat, dass es ja auch die Möglichkeit, ich glaube Oliver, dass es die Möglichkeit gibt, ja auch zu tauschen. Ne?
Ja.
Und ich finde, tauschen kann auch ein möglicher Aspekt sein, den man zusätzlich zur Vergütung sieht.
Absolut.
Wie beispielsweise Markus sehr viel Wert darauf legt, dass überall, wo die Fotos und Videos, die wir mit Westwind produziert haben, eben halt auch mit Westwind an den Orten, wo sie erscheinen, deklariert werden. Das
Absolut.
Ist eben nicht selbstverständlich so. Und dementsprechend weiß ich natürlich einfach auch, das wertzuschätzen und kann halt vielleicht auch mal sagen, komm, ich kann es ja auch günstiger machen. So. Und das ist halt einfach wichtig, dass man offen und ehrlich miteinander da
total.
Umgeht.
Und sogar das führt ja zu Einnahmen, denn du kannst ja, wenn du jetzt Pressefotos für Markus gemacht hast mit Westwind, ne, die werden irgendwo gedruckt, dann meldest du das ja bei der VG Bildkunst.
Genau.
Und das könntest du ja nicht so, wenn da nirgendwo steht, wer die Fotos gemacht hat. Also in solche Kleinigkeiten führen letzten Endes auch zu sich läppernden Einnahmen.
Genau. Total wichtig. Und das finde ich halt, aber das kann man von jedem verlangen, auch zu sagen, okay, also klar, ich gebe dir jetzt dein Honorar, aber du nimmst und achtest darauf, gerade bei Fotos, bei Videos, auch bei Texten. Also mein Oliver, deine Texte, ne, sagen wie es ist, dieses Porträt über mich, das wird auch immer wieder verwendet und dann steht dein Name dabei. Und das ist einfach wichtig, sowas zu machen, dass man darauf eine Achtsamkeit hat. Und eine Verantwortung für das, was die anderen machen. Und eine Verantwortung und eine Achtsamkeit heißt eben, dass ich überall, wo ich es durchsetzen kann, und es klappt in 95% der Fälle, da steht dann Westwind-Medien. Es geht nicht hundertprozentig, weil man nicht immer die Kontrolle darüber hat, aber in 95% der Fälle steht das dann da. Und darauf kann jeder achten. Und auf solche Dinge, auf so kleine Wertschätzung, kleine Ökonomien, kleine sozusagen Relevanzproduktion, das ist wichtig, kann jeder leisten, aber darauf muss man achten, damit sozusagen die unsichtbare Arbeit im Sinne von, ich mache dir einen guten Preis, ich nehme jetzt extra Zeit für dich und ich gucke nicht so genau hin und so weiter, ich mache es trotzdem total professionell, um das nochmal extra neben der Honorierung zu schätzen.
Ja, wenn wir jetzt hier bei einem bekannten Fußball-Podcast wären, dann würde so langsam so eine Uhr ablaufen, piep. Piep. Und dann würde ich als Moderator sagen, Herr so und so, wir müssen langsam zum nächsten Thema kommen.
Richtig.
Und das nächste Thema ist selbstverständlich, wie immer in wie immer in Fußball-Podcast wäre das nächste Thema grundsätzlich Bayern München, das übernächste auch und wenn man ganz viel Glück hat, käme nach Dortmund. Der Rest der Bundesliga existiert nämlich in Fußball-Talkshows nicht, aber das ist ein anderes Thema. Markus, unsichtbare Arbeit Nummer 7 ist die Expertenarbeit.
Yes.
Du wirst oft gefragt, als Experte in den Massenmedien dich zu äußern. Das haben wir schon thematisiert und haben festgestellt, da ist überhaupt keine Buchhaltung nötig, weil sie dir nichts zahlen. So, da ist die Sache ganz einfach. Deswegen interessiert mich jetzt in Bezug unsichtbare Arbeit eher beispielsweise der Aufwand, wenn die denn was zahlen und du sollst jetzt wieder einen Kommentar geben zu irgendeinem popkulturellen oder gesellschaftlichen Geschehen. Wie viel Arbeit es ist, eine eigentlich in der Akademie geborene Expertise in einen einfachen Ausdruck für ein 2,5-Minuten-Interview zu übertragen, beispielsweise. Mhm. Das ist ja auch nicht mal eben so gemacht. Oder hast du schon lauter vorgefertigte Äußerungen?
Nur das Gute ist, ich bereite mich selten auf Interviews vor, weil es Expertisefelder von mir sind, zu denen ich etwas zu sagen habe. Und meine Vorgehensweise ist auf der einen Seite, dass ich spontan reagieren möchte im Moment, in dem ich die Frage bekomme. Also ich lasse mir nicht wie andere Kolleginnen die Fragen im Vorfeld schicken, dann schreiben die da lange was runter und lesen das ab und man hört, dass es was Abgelesenes. Ich möchte wirklich im Sinne, ne, alt Stefan Raab, blamieren oder kassieren. Entweder performe ich eine These oder ich performe sie nicht. Und das ist mein persönliches Ding. Das heißt, also ich möchte mir den Raum halten zu Themen, zu denen ich interviewt werde. Bin ich meistens im Thema oder wo ich angefragt werde, bin ich im Thema. Klar, lese ich mir nochmal manchmal was durch, recherchiere ich nochmal was und so weiter. Aber es sind meistens Expertisefelder. Das heißt, ich sitze nicht 2-3 Tage. Es gibt andere Beispiele, die ich gleich nenne, aber ich sitze nicht 2-3 Tage und bereite so ein 2,5-Minuten-Interview vor. Sondern da setze ich sozusagen auf meine Wissensbasis und auf die Kontingenz des Moments oder auf meine Performance-Situation. Und das klappt meistens. Im Radio ist es so, und das ist sehr, sehr unterschiedlich vergütet, dass ein Take ist im Radio ein Gespräch, ein Statement bis zu 3 Minuten. Das ist ein Take. Also Radios rechnen in diesen Take-Form. Und dann kann das zwischen 80 und 150 Euro sein, dieses Take, 3 Minuten Expertise zu. Unterschiedliche Radiosender. Also das ist sozusagen, je nachdem, auch mit denen du mit denen regelmäßiger zusammenarbeitest oder wenn man selbst ein eigenes Format hat und so weiter, ändern sich nochmal Honorierungen halt. Und das ist das eine. Die anderen Interviews, wo du sagst, okay, das Live, zum Beispiel Live-Situation, wenn ich 4 Stunden mit dem SWR 1 Live-Radio mache zu Pop-Themen und so weiter, gibt es einen vorgesetzten Satz und dann muss ich mich halt vorbereiten. Da gibt es halt ein Vorbereitungshonorar, es gibt ein Live-Honorar, das ist sehr, sehr fair austariert und dann weiß ich, wenn ich 1 oder 2 Tage Vorbereitung drin habe, dann die Live-Show habe über 4 Stunden, dass ich dafür ein adäquates Honorar bekomme. Das ist die Seite sozusagen, wo es honoriert wird, wo es klar ist, dass es honoriert wird und wo auch alle, die mich anrufen, wissen, ich möchte hab eine Honorarerwartung und darüber lasse ich dann nicht mit mir sprechen. Unterschied hier, ganz klar, neben dem Radio, ist der Bereich der Zeitung. Zeitungsinterviews, dafür kriegst du so meistens wirklich gar kein Geld. Und dann kannst du sagen, lässt es sein. Du sagst, okay, wer mir überhaupt kein Geld zahlt, ist vorbei. Weil das ist sehr interessant, dass da einfach als Gesetz gilt, Zeitung, Interview, wenn du jetzt nicht in einer ganz großen Zeitung vielleicht ein Exklusivinterview hast und so weiter, zahlt dir kein Honorar dafür. Radio zahlt Honorar. Fernsehen zahlt auch Honorar, wenn du sagst, ich möchte ein Honorar haben, sonst braucht ihr nicht vorbeizukommen. Wenn es jetzt nicht deine eigenen Werke sind. Also wenn ich mein Buch promote, nehme ich natürlich kein Honorar, weil die Honorierung ist, dass mein Buch promotet wird. Das ist ja ganz klar. Aber wir haben hier Unterschiede. Also zwischen den Medien, zwischen den Formaten. Radio, Fernsehen und Zeitung. Bei Zeitungsinterviews ist es so, dass ich dann sage, okay, ich akzeptiere, dass ich halt für ein kurzes Interview kein Honorar nehme, weil dann meine Positionen wieder zu den Themen, die zu meinen Expertisefeldern gehört, gestreut werden, breit gestreut werden und so weiter. Und dann akzeptiere ich Reichweite als Bezahlung, wenn ich mich nicht jetzt einen Tag vorbereiten müsste auf ein spezielles Thema und so weiter. Das Ungleichgewicht wird erzeugt bei vielen Journalistinnen, weil viele Journalistinnen sind frei, als frei unterwegs. Es gibt ja nicht so viele festangestellte Journalistinnen in den Redaktionen. Die meisten sind freie oder feste freie, wie auch immer. Und die kriegen ein Honorar für ein Thema. So. Und dann heißt es, wenn sie einen Experten ranholen, was sie ja brauchen, weil sie ja nicht selbst nur selbst sprechen sollen oder nur sozusagen einfach monolinear erzählen sollen, dann brauchen sie Lebendigkeit. Mhm. Und dann ist es so, dass viele sagen, nee, ist kein Honorar vorgesehen, weil sie dann dein Honorar von ihrem Honorar bezahlen müssten und das dann bedeutend geringer wäre. Die Honorare, die dann Journalistinnen bekommen, sind natürlich auch nicht überragend groß und viele wollen nichts abgeben von ihrem Honorar für die Expertenstimme.
Ja.
Und das ist etwas, was mir immer wieder vorgekommen ist. Das habe ich erstmal eine längere Zeit lang nicht verstanden, bis mir das mal jemand, ein freier Journalist, erklärt hat und gesagt hat, wie das funktioniert. Und wenn er 500 Euro für einen Beitrag bekommt und mir 150 Euro zahlen muss, müsste er 350 zahlen, das muss er versteuern. Und das würde sich dann für den Beitrag oder für die Arbeit für ihn selbst nicht lohnen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber du nimmst mich ja dazu. Und dann ist immer wieder das alte Argument, das wie heute geht, Reichweite ist Bezahlung. Und dann sagst du, nee, Reichweite ist nur Bezahlung, also entweder wenn es um meine Werke geht, um irgendetwas von mir geht, oder wenn ich akzeptiere, dass ich sage, wie bei den Zeitungsinterviews, okay, ich akzeptiere das, weil die Reichweite trägt wieder dazu, dass dann ein Radiosender, Fernsehsender und so weiter anrufen. Das ist sozusagen mein Erfahrungswert in den letzten Jahren gewesen, was Interviews angeht und vor allem etwas, was auch in Online-Medien gerade stattfindet, vielleicht nur in Blogs stattfindet oder in anderen Podcasts und so weiter stattfindet, da gibt's eigentlich, ist eigentlich vorausgesetzt, Internet ist for free. Also da haben wir kein Geld, was wir zahlen können und so weiter. Das ist was anderes bei einem Vortragsbusiness, ne? Nicht bei der Expertise im Medienfeld, sondern wenn du digitale Vorträge hältst und so weiter, sind es Vorträge, das wird honoriert und so weiter. Das ist der Unterschied zwischen der klassischen Wissenschafts- oder Vortrags- oder Speaker-Praxis hin zur Expertise.
Da möchte ich in unserem Skript mal kurz springen, weil es jetzt einfach besser passt, als es später passen würde. Wenn du sagst, Reichweite gilt als Bezahlung. Ja? Das ist zum Beispiel auch der Fall in einer Welt, die viele Leute für unfassbar glamourös halten, nämlich in der Fashion-Branche. Mhm. Und da gibt es ein sehr interessantes Buch, jetzt Das schönste Gewerbe der Welt heißt das, von Giulia Menzietteri, ganz in Italienisch, die darüber schreibt, wie viel unbezahlte Arbeit in der Modebranche normal ist. Ich möchte mal kurz zitieren aus dem Spiegelartikel. Weder die Models, noch die Fotografin, der Visagist, die Stylistin, die Assistenten, die Praktikanten wurden beispielsweise bei Shootings, die sie da erlebt hat, bezahlt. Das war zum Beispiel ein Shooting für die Vogue, ja. Alle Beteiligten an einem so einem Shooting sammeln Arbeitsproben und Referenzen und versuchen damit sichtbar zu werden. Na? Wenn Entlohnung, dann oftmals in Gutscheinen. Das heißt, die haben kein Geld, die können in eine teure Boutique sich ein Kleidungsstück holen, wissen aber nicht, wie sie ihre Miete in Paris ja. bezahlen sollen. Zitat, in der Mode sind alle arme Schlucker. Ja, wer es nicht weiß, würde nie darauf kommen, dass diese stylischen Menschen in den Straßen der europäischen Metropolen pleite sind. Wir denken bei Ausbeutung an die Fabriken in Bangladesch, auch richtig, aber der zeitgenössische Kapitalismus bringt Formen der Ausbeutung hervor, die wir noch nicht richtig entkennen. Zum Beispiel, wenn Menschen für ihre Arbeit nur in Hoffnung und Sichtbarkeit entlohnt werden. Ja. Und das ist bei Schauspiel ja sicherlich zum Teil auch so, aber bei Mode ganz, ganz stark, wo alle Menschen denken, ach, wie ist das glamourös. So.
Und da sind wir an einem Kernpunkt unserer Zeit. Und der Kernpunkt unserer Zeit ist die Politik der Angst. In Deutschland sind wir sehr affin für die autoritären Persönlichkeiten oder für den autoritären Charakter. Ja, nach oben buckeln, nach unten treten, immer eine Angst vor denjenigen haben, die uns was nicht gewähren können, nicht erlauben können, die über uns urteilen können, die uns verurteilen können und so weiter. Ja, das zeichnet ja auch dieses Streitklima aus, dass permanent jeder sich angegriffen fühlt, vom anderen draufhauen muss und so weiter. Und hier im Medienbereich oder im Modebereich, ein wunderbares Beispiel, was du gebracht hast, ist die Politik der Angst oder die Ökonomie der Angst, das ist noch viel treffender, die Ökonomie der Angst ja. einfach da, okay, ich werde dann nicht mehr gesehen, ich werde nicht mehr eingeladen, ich werde nicht mehr gebucht, ich falle aus dem System raus. Und nur aus dieser Angst vor der Möglichkeit des nicht mehr partizipieren Könnens, dass ich selbst nicht entscheiden kann, weil andere permanent über mich entscheiden, mache ich mit und stärke das System, das eben ein System der Ungerechtigkeit, der Ausbeutung ist, der Unmenschlichkeit ist und eigentlich alles tötet, was die Kultur, den Modebereich und so weiter auszeichnet, nämlich Kreativität, Lust, ja, Leidenschaft, ja. Euphorie und so weiter.
Aber das ist doch exakt der Punkt, auch den ich im Schauspiel angemerkt habe, ne? Was, ja. Was eben genau da anspricht, so mach es oder krieg die Rolle nicht, ne? Ja. So, und dann spielt sie jemand anderes, ne? Oder mach es, wir haben jetzt irgendwie nur Low Budget und aber wir zahlen damit, dass es eventuell bei irgendeinem Festival läuft oder so, ne? Klar, ich meine, ja. wenn du einen Studenten unterstützen möchtest oder eine studentische Produktion von einer Regisseurin, dann ist das natürlich total klasse, aber ansonsten es funktioniert sowohl in der Mode als auch jetzt beispielsweise beim Schauspiel, als auch bei der Musik, wo wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, als auch eben bei euch in Lesungen oder in Veranstaltungen immer nach dem gleichen Prinzip. Friss oder stirb, nach dem Motto. Ne? Und immer kommt dann der Gedanke, irgendwo ganz tief hinten im Hinterkopf, also vielleicht nicht mehr bei uns, aber bei den meisten, bei mir, ich kenne ihn von früher noch, ja, oder willst du nicht doch, ist doch besser, du machst es jetzt, als dass es verstreichen lässt.
Ja. Und der Zynismus dabei, da werde ich wirklich aggressiv, ist, und egal wie alt du bist, weißt du, auch mit meinen 47 Jahren, hört man sowas immer wieder, ja, dass man dann sagt, du bist doch naiv, wenn du glaubst, das System funktioniert jemals anders. Du bist doch naiv, du bist doch ein kleines Kind, du bist doch illusorisch, du bist Träumer, du bist Fantast, du bist irgendwas, weil das System ist das System, mach mit oder lass es sein, weil, hey, das ist doch deine Persönlichkeit, du willst doch mitmachen, du willst doch gehört, gelesen, gesehen werden und wir bieten dir eine Möglichkeit und wenn du das nicht willst, weil dir unsere Regeln nicht passen, ja, dann bist du selbst schuld. Und das ist das große Problem, dass es ein selbstverstärkendes System ist. Ich verweile hier bewusst den Begriff des autopoetischen Systems, weil ich ja diese Luhmann-Allergie habe. Aber in dem Falle wäre es genau ein autopoetisches System, ein Unterdrückungssystem, das wirklich auf lange Frist hinein die Kulturbranche kaputt gemacht hat und auch den Wunsch zum Widerstand nicht hat erklingen lassen.
Fantastisch. Jetzt eine revolutionäre Fanfare. Und kommen in einen Bereich, in dem revolutionär noch wichtiger wäre, nämlich zum Menschen, die Arbeiten erledigen, die noch nicht einmal Arbeiten sind, die sich irgendwie in die Geschichte einschreiben im Sinne von Werken, ja, sondern die alltägliche sogenannte Care-Arbeit betreiben. Care von sich kümmern.
Von der Care-Woche.
Ja, ausnahmsweise zitiere ich auch hier mal den Spiegel. Was wäre, wenn Sie einen Stundenlohn dafür bekämen, bei sich zu Hause zu putzen, zu kochen, einzukaufen, wenn Sie dafür bezahlt würden, sich um Ihr Kind, die Tochter Ihres besten Freundes oder um Ihren alten Vater zu kümmern? Sagen wir Mindestlohn, wie viel mehr hätten Sie am Ende des Monats auf dem Konto? Ja, also die sogenannte Sorgearbeit ist ja all das, was Menschen tagtäglich tun, im Hintergrund und was seit jeher das Rückgrat von allem bildet. Denn wäre diese unbezahlte Care-Arbeit nicht, egal wer sie nun ausführt, mag ja in den 50er Jahren die klassische Verteilung gewesen sein mit der Hausfrau und dem Heinz Erhardt-haft aussehenden Mann, der arbeiten ging, und heute ist es anders. Heute macht im Grunde jeder die Care-Arbeit so parallel mit. Ohne sie würde alles zusammenbrechen. So, und da habe ich ja noch ein Beispiel von einem Umme-Moment einer Klientin von mir, die Sendung auch mit Begeisterung hört und dann erzählte, da ging es um den Kindergarten. Ja, tolle Betreuer, schönes Konzept, viele Schließungen, Quarantäne, Corona. Ne? So, kurzum, Erzieherinnen, die dort jeden Tag ihr Bestes geben, hohem Risiko ausgesetzt, dann kommt Weihnachten und die Zeit, wo man sich Zeit zum Dankesagen nimmt. Das heißt, die haben immer mal wieder Kontakt zu den Kindern aufgenommen im Rahmen irgendwelcher Möglichkeiten, die sich noch ergeben haben in Corona. Ja, versuchen, besten Kontakt zu den Kindern aufrechtzuerhalten. Irgendwie zwischendurch, damit die Kinder auch nicht, für so ein Kind vergeht ja die Zeit ganz anders. Guck mal, wenn so ein paar Monate sind ja, wenn du 4 bist, in prozentualer Relation ein Riesenteil deines bisherigen Lebens.
Natürlich.
Und für uns wie ein paar Minuten. Die haben sich also den Arsch aufgerissen, den Kontakt zu ihren Kindern aufrechtzuerhalten, diese Kita-Menschen. Und rund um Weihnachten war dann dazu aufgerufen von den Eltern, ein bisschen was zu spenden, sozusagen als Wertschätzung. Und hier Zitat, unser Kindergarten betreut 100 Kinder, 100 Eltern haben gespendet. Und es kamen auch in diesem ganz besonderen Jahr nicht einmal 100 Euro zusammen.
Ja.
So, also im Schnitt, wenn ich jetzt mir nicht verlesen habe, 1 Euro Trinkgeld für die ganze Corona-Saison.
Ja. Finde den Fehler, ja. Also ich glaube, das zeigt einfach eindeutig, wo du gerade gesagt hast, 50er-Jahre-Bild. Ne? Ich würde dir insofern widersprechen, als dass ich dieses Thema auch immer noch als sehr aktuell wahrnehme. Denn ich glaube, egal wie sehr das Gender-Thema an Relevanz gewinnt. Und ich meine, wir haben ja zumindest mit Markus hier einen starken Gender-Performer im Podcast, der immer im Femininum spricht. Ich persönlich gebe mir Mühe, vernünftig irgendwie die Formen zu bilden. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht so drauf, aber ich achte darauf. Aber unabhängig von dieser ganzen Debatte, ja, glaube ich, dass Care-Arbeit, und da ist egal, ob sie jetzt die Frau oder der Mann ausführt, auf solche Berufe bezogen, dann auch wieder, das ist doch nur der Kinderkram. Ne? Also da ist doch natürlich, die machen jetzt ihren Teil da mit den Kindern, aber meine Güte, ey, was wollen die denn jetzt irgendwie noch zusätzlich an Kohle haben? So, währenddessen du irgendwie bei Industrieunternehmen dann irgendwie ganz andere Maßstäbe da reinhaust. Und das finde ich halt irgendwie auch im Jahr 2021 noch ein bisschen freaky. Zeigt ja auch, dass du diese Kategorie jetzt irgendwie so beleuchtest, Oliver, dass die wirklich extreme Relevanz auch heute noch hat.
Ja. Auch Berufe, die zwar dann eher als Berufe anerkannt sind, also wenn Hausmann oder Hausfrau ist ja seit jeher nicht als Beruf betrachtet, obwohl man sich den Arsch da abarbeitet dann. Aber zum Beispiel auch noch ein Beispiel von jemandem, der den Podcast hört. Da war die verstorbene Patentante Friseurin, hat grundsätzlich nie schwarz gearbeitet. Und zwar aus folgender Begründung: Wenn sie das gemacht hat, hat sie noch nicht mal quasi Cash bekommen, ne, was ja das Mindeste wäre, sondern dann kamen die Leute, Zitat, mit selbst gehäkelten Deckchen und allerlei Nippes, den keiner braucht, und nannten es Bezahlung.
Ja, das ist, also das eine ist, ich würde, und das ist schon ein großes Problem bei solchen Themen, Arbeit nicht gendern. Wir wissen, dass Frauen heutzutage immer noch viel schlechter bezahlt werden als Männer in fast allen Jobfeldern. Also die, das ist eine klassische Frauen- und Männerarbeit, oder das ist wie früher mit Gastarbeitern, ja, mit diesem schlimmen Begriff, den wir auch nicht mehr verwenden sollten, zu sagen, okay, die müssen halt Arbeit machen, die Deutschen nicht wollen. Das wurde ja immer gesagt. Also wirklich so ein rassistisches Moment. Das ist genauso wie Hausmann ist sexistisches Argument, ist eine Herabwürdigung und so weiter. All dieses Denken kommt natürlich aus einer bestimmten Zeit. Es kommt aus einer Zeit, die natürlich in den 50er Jahren irgendwann angekommen ist, aber sie ist nicht in 50er Jahren geboren. Sie ist ja viel, viel älter sozusagen. Ne? Männer machen Geschichte und so weiter. All diese Sprüche, die uns die Perspektiven auf die Welt, Erwartungshaltung und so weiter geben. Das ist schon mal das Kernproblem. Das heißt, wir haben alle eine Care-Arbeit, die wir leisten, ja, am Tag. Aber da gibt es die Care-Arbeit, die unser Leben am Laufen hält, die wir einfach so tun, und eine Care-Arbeit, die mit unserer Arbeit zusammenhängt. Und das würde ich erstmal unterscheiden. Ich würde auch jetzt in meiner Partnerschaft nicht sagen, so, also ich mache den und den Teil der Hausarbeit, du machst den und den Teil der Hausarbeit, und dann steht mir das und das und so weiter zu, sondern Arbeiten sind zu machen. Man lebt zusammen, man lebt alleine. Also man tut etwas für andere und so weiter, aus Menschlichkeit, aus Fürsorge und so weiter. Und das ist sozusagen außerhalb des Ökonomischen zu denken. Das ist die Wertschätzung für den Menschen, die Wertschätzung für den anderen und auch die Verantwortung, die man spürt, einen Teil sozusagen in die Gesellschaft zu tun, die nicht, der nicht ökonomisiert gedacht ist. Und auf der anderen Seite ist es eben etwas, was wirklich dann professionell ist. Wir haben so viele Beispiele schon dazu genannt, dass man eben sagt, also Verlage, das geht nicht, dass ihr das und das und das und das erwartet und dann müssen wir noch zahlen oder dann muss noch, ne, dann müssen die Freiexemplare noch so versteuert werden und so weiter. Und dass man einfach andere Ökonomien findet, wo Care-Arbeit entlohnt wird, ob es nun durch Urlaubs Tage sind, ob es durch ein Incentive ist, einmal im Jahr, wie auch immer ist. Aber unsere Ökonomie basiert darauf, dass es kein Leben ohne Care-Arbeit gibt. Und das müssen wir einfach akzeptieren. Aber Care-Arbeit ist auf der einen Seite professionell im Arbeitsbereich zu denken. Auf der anderen Seite, glaube ich, für mich ist es eine Menschenpflicht, sozusagen fürsorglich zu sein, unterstützend zu sein, zu helfen und nicht immer zu denken, was kriege ich dafür. Das sind viele Freundschaften, die es auch auszeichnet. Du tust mir einen Gefallen, dann erwarte ich aber und so weiter. Ja. Und dieses Moment des Menschlichwerdens, ich tue was, weil ich dich schätze, weil ich dich liebe, weil ich dich großartig finde, weil du mein Freund bist, weil du einfach Hilfe brauchst und so weiter. Das sind die zwei Ebenen, die wir unterscheiden müssen.
Aber soll ich dir mal sagen, ich habe jetzt einen Punkt gerade wahrgenommen, den möchte ich nochmal aufgreifen auf die Agenturwelt. Ne?
Ja.
Gerade Care-Arbeit, und das ist ja auch Selbstfürsorge sozusagen, der Aspekt damit reintrifft. Es ist ja üblich, dass gerade in der Werbebranche quasi es extrem verwerflich ist, wenn man sich an die Arbeitszeiten hält. Ja, ja. Also du musst eigentlich Überstunden unbezahlt machen und du darfst niemals, und wenn der Chef sozusagen bis 3 Uhr nachts da sitzt, dann darfst du nicht vor 3 Uhr nachts gehen einfach.
Absolut.
Also solche Sachen, das sind ja auch Punkte, die man gerade bei unsichtbarer Arbeit irgendwie auch benennen muss, weil es ist in der Form zwar nicht unsichtbar, aber unbezahlt.
Richtig.
Und es ist unmöglich, ja, also es ist eine Sache, die sich immer noch auch aktuell hält. Es gibt sicherlich auf der einen oder anderen Seite auch Umschwünge, dass man mittlerweile andere Sachen, Sachen anders angeht, auch in der Struktur, aber eben Care-Arbeit zu leisten heißt auch wiederum jetzt aus unternehmerischer Sicht es möglich zu machen, dass die Angestellten, die in der Firma, sei es eine Werbeagentur oder eine andere Firma da sind, auch selber Selbstfürsorge betreiben können. Und zwar nicht, indem ich einen Kickertisch und Brötchen hinstelle nach dem Motto, dann könnt ihr nämlich auch bis heute Nacht um 3 Uhr bleiben. Sondern, dass ich halt wirklich Arbeitsstrukturen schaffe, die es ermöglichen, frei zu denken, frei zu arbeiten und dennoch auch mal aufhören zu können, ja.
Und da wäre doch der Punkt, dass soziale Marktwirtschaft, die wir ja nur noch bedingt haben, daran lebt, dass Arbeit und Angst voneinander getrennt werden.
Ja.
Weil egal in welchem Bereich du schaust, es ist nicht nur der Agenturbereich, das ist in allen Wirtschaftsbereichen, ist es so. Hältst dich nicht an die Regeln des Systems, das heißt, du kannst rausfallen. Das heißt, du akzeptierst nicht, dass 40 Stunden 60 Stunden heißt, wobei du 20 Stunden nicht bezahlt bekommst. Naja, dann wollen wir mal gucken, bist du identifiziert?
Ja.
Bist du überhaupt, kannst du deine Arbeit überhaupt dahin bekommen? Siehst du du musst das Wohl der Firma oder was auch immer über dein Wohl stellen und so weiter. Das zeichnet unsere Ökonomien aus. Das sind Ökonomien der Angst, die das Menschliche in den Arsch treten immer wieder. Und weil wir Angst haben, treten wir uns selbst in den Arsch und machen uns kaputt und so weiter. Ich meine, Burnout ist nichts, was es irgendwie in den 50er Jahren schon gab und in den 60er Jahren. Vielleicht gab es das schon, aber es gab keinen Namen dafür und so weiter. Und Stromberg hat, wenn ich noch einen Satz sagen darf, Oliver, auch da hat Stromberg so schön gesagt, ja früher, ne, da gab es noch richtige Krankheiten. Malaria, Cholera, heute gibt es nur noch Tralala. Und damit hat er den Kern getroffen, nämlich genauso sagen in der Überzeichnung, dass alles, was das Psychische, das Seelische angeht, das Emotionale angeht, nicht als ernsthafte Erkrankungen, als Kollateralschäden der Arbeit angesehen werden, in die man hineingetrieben wird.
Wozu wir demnächst eine Folge, ganze Folge machen werden zum Thema Selbstsorge.
Ja, richtig. Ja, absolut.
So, bevor ich jetzt zum letzten Punkt komme, ich muss ja hier streng auf die Zeit achten. Es gibt aber langsam eine gesteigerte Sensibilität. Das kann man daran sehen, sage ich jetzt mal als Videospiel-Nerd, dass rund um die Publikation des unfassbar aufwendigen Spiels Cyberpunk 2077 eine Debatte über dieses Spiel losbrach. Nicht nur, weil es aus Zeitdruckgründen mit unglaublich vielen Fehlern publiziert wurde, sondern weil die Firma ihre eigenen Designer und Programmierer und Coder unfassbar in der Crunch-Time ausgebeutet hat, also körperlich und seelisch und sonst was. Und das wurde irgendwie publik und das wurde dann kritisiert. Und das ist interessant, das war früher, galt das als cool.
Genau.
Und jetzt wird das so langsam kritisiert. Das fand ich eine interessante Entwicklung.
Super Beispiel.
Ja.
Aber das machen wir in einer eigenen Folge in Ruhe.
Machen wir in einer eigenen Folge. Wir kommen im Grunde zum Finale, denn unsere 10. unsichtbare Arbeit werden wir zeitlich nicht mehr schaffen. Das war das Herumgegurke. Ich fasse es in einem Satz zusammen. Wenn kein Corona ist, hat man ständig irgendwo Auftritte und das Ganze drumherum kostet wahnsinnig viel Zeit. So, Punkt. Ja, der letzte Bereich ist die Musik, die ungespielten Noten überleben als Musiker. Denn was viele sich nicht vorstellen können, ist, dass ähnlich wie der Hausmann oder die Hausfrau in der Care-Arbeit auch die Mehrzahl der Musiker, die jetzt nicht gerade Foo Fighters heißen oder Korn oder Placebo oder Dire Straits oder auch Capital Bra, wenn man so nicht heißt, dass man dann auch im Grunde als Musiker sehr lange bei den gleichen Plus-Minus-Null-Bilanzen herauskommt, wie ein Care-Arbeiter, der sowieso von vornherein nichts verdient. Dominik, und das ist unter anderem so, und das weißt du ja, weil du ja mit der Band Hörbuch und auch Solo jetzt nicht in den finanziellen Gefilden von Mark Forster herumturnst oder von Vincent
auch
Weiß.
Auch nicht in den musikalischen.
Genau. Ja, das finde ich Ausrufezeichen.
Ja. Warum ist das so? Warum ist das so? Und was lässt sich dagegen unternehmen, vor allem jetzt in Corona-Zeit, wo du noch nicht mal mehr Konzertgage einstreichen kannst?
Ich wollte gerade sagen, es hat ganz viele unterschiedliche Aspekte. Ich möchte erstmal anfangen mit einem kleinen Intro sozusagen, was die Überleitung von meiner anderen Tätigkeit, nicht der künstlerischen Tätigkeit des Schauspielerdaseins, sondern eben der unternehmerischen Tätigkeit ausgeht. Da hast du ja unsichtbare Arbeit, bevor du einen Kunden bekommst. Ja? Also beispielsweise einen Pitch zu machen. Es gibt immer noch unfassbar viel unbezahlte Pitches, wo du sehr, sehr viel Zeit mit ganzen Teams dafür investiert, eventuell einen Job zu kriegen. Das ist das eine Thema. Ne? Dann musst du Angebote machen, du musst Beratungen machen und also alles das, bevor du erstmal überhaupt den Job bekommen kannst. Das ist ja die klassische unbezahlte Arbeit. So diesen Aspekt, der ist vorhin irgendwie noch hinten rüber gefallen, aber der greift das eben auf, was eben bei den Musikerinnen und Musikern auch so ist. Ja, es ist doch, alle wollen doch auf die Bühne, alle wollen, dass viel gestreamt wird, ne? Die Tonträger vielleicht zumindest im Schallplattenbereich jetzt auch wieder verkauft werden und so weiter und so fort. Aber die eigentliche Arbeit als Musikerin und Musiker besteht darin, fucking nochmal wieder Unternehmer zu sein, beziehungsweise Freelancer, weil du eigentlich nur am allerletzten Ende dann wirklich nochmal auf der Bühne stehst. Ne, am allerletzten Ende stimmt nicht, denn nachdem du auf der Bühne stehst, machst du natürlich einfach auch deinen eigenen Roadie-Job. Ja? Du fängst an, wieder alles abzubauen, du fängst alles wieder einzuladen, du guckst, dass du irgendwo noch einen Pennplatz kriegst und zum nächsten Ort zu fahren, wo du auftrittst. Ja, davor geht es umgekehrt. Ja, du fährst irgendwo hin, baust da auf, machst das ganz unromantisch, weil so ein Club, wo das Licht an ist, wo du alles aufbaust, der ist nicht gerade attraktiv, Leute. Also das kann ich euch sagen. Und da sind wir überhaupt schon mal im Clubbereich. Ja? Bevor ich da überhaupt erstmal hinkomme, muss ich Clubs, also Booking, ja, die Clubs recherchieren. Ich muss die anschreiben, auch ne, Belegexemplare sozusagen, da CDs war es bei mir mit Hörbuch Bilderbuch damals auch noch CDs hinschicken, Plakate hinschicken, dass die angekündigt werden. Dann kommst du da hin, dann hängt da kein Plakat. Da fragst du dich, wofür habe ich die ganzen Plakate gedruckt oder überhaupt dahin geschickt, ja? Dann kannst du gucken, eine Website, Social-Media-Plattform, Content, Musikvideos, Streaming-Plattformen zu bedienen und so weiter. Ich höre jetzt mal auf, weil das ist eine schier endlose Liste, aber das ist alles rein unternehmerisches Handeln. Das hat nichts mit irgendeiner künstlerischen Tätigkeit zu tun. Und die einzige Möglichkeit, sich nur auf das Künstlerische zu fokussieren, ist, wenn du erfolgreich bist. Dann kannst du natürlich im Hintergrund mit Plattenfirmen, mit Label, mit Management, mit Angestellten alles steuern lassen, ja? Aber es ist nicht mehr 1990 oder 90er Jahre, da wo du quasi entdeckt wurdest, in der Plattenindustrie dann auf einmal warst, Vorschüsse gekriegt hast und das verkoksen und versaufen konntest und der Rest wurde um dich herum organisiert und wenn du da alles vollgekotzt hast, dann ist da einer hingekommen und hat das weggemacht, so nach dem Motto. Und du musst nur noch smart sein. Ich meine, Markus kann das auch aus seiner Sicht sehr, sehr gut beurteilen, weil er im Rahmen der Pop-Akademie in Mannheim ja sehr viele Menschen ausbildet, die in der Musikindustrie dann später landen. Und das sind nicht nur Künstlerinnen und Künstler, sondern eben halt auch die Vermarkter sozusagen von der ganzen Nummer. Aber die Künstlerinnen und Künstler müssen es selber lernen, weil am Anfang des Tages kannst du nur mit Netzwerken eine Hand wäscht die andere arbeiten oder du musst es selbst in die Hand nehmen. Und das ist a long road to ruin oder it's a long way to the top of rock and roll, je nachdem, ob man das mit der einen oder mit der anderen Band jetzt gerade nehmen möchte.
Ja, das nehmen wir mal auf, weil Oliver und ich werden ja eine Hip-Hop-Kombo machen. Davon werden wir euch demnächst mal berichten und so weiter. Das wird großartig werden. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, ich finde, bei der Pop-Akademie ist ein gutes Beispiel, weil die Pop-Akademie das sehr, sehr gut versteht und das in die Ausbildung einfließen lässt, sozusagen das Künstlerische und das Ökonomische miteinander zusammen in die Ausbildung zu bringen. Weil alle Musikerinnen brauchen diese beiden Seiten. Es gibt eine andere Seite, die sagt, das ist sehr klassisch, also Musikerinnen sind Künstlerinnen und das sollen sie auch sein. Dann brauchen sie halt Managerinnen, die sie in Form bringen, die sie präsentieren, die sie auf die Bühnen bringen und so weiter. Ich finde, dass die Mischung aus beiden sehr wichtig ist, auf der einen Seite, um all das, was wir besprochen haben, auch selbst nachvollziehen zu können. Das ist so eigene Handlungsmacht. Ich begreife ökonomische Prozesse, ich begreife Marketingprozesse, ich begreife kommunikative Prozesse und das hilft mir dann dabei auch zu sehen, boah, habe ich einen Realismus für das, was ich mit meiner Musik mache und so weiter. Ja, das fließt ja mit ein. Ich selbst bin immer jemand, an der Pop-Akademie die Menschen verwildern darf und sie allein aus einer künstlerischen Perspektive und einer Anti-Markt-Perspektive, dezidiert Anti-Markt-Perspektive, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Nicht um zu sagen, der Markt ist schlecht, darum geht es überhaupt nicht, sondern zu sagen, es gibt eben auch noch eine andere Perspektive und streich das mal weg und bleib nur bei dir und bei deiner künstlerischen Identitätsentwicklung, womit du hin willst, wo du stehst und so weiter. Alleine mal zu begreifen, bist du eher ein Individuum? Also bist du Solo-Künstlerin? Oder bist du ein kollektiver Typ und lieber so in der Band? Und wenn ja in der Band, wo stehst du in der Band? Und diese Prozesse interessieren mich total. Oder einfach, wie, was es auch heißt, sich selbst sozusagen narrativ zu entwickeln. Da ist ja Olivers Thema groß. Also wie erzähle ich denn die Geschichte von mir als Künstlerin, als Band und so weiter? Und es gibt so viele Themen, die wir machen und das ist zusammen, gerade an der Pop-Akademie ist es der bekannte Musiker Alexander Pefken, Freund von mir, der auch Professor an der Pop-Akademie ist, der auch diese Themen vorantreibt, er als Künstler, er als Musiker, als Pianist und das sozusagen zu denken und diese Freiräume zu schaffen, um auch ein eigenes Bewusstsein, das ist uns beiden wichtig in der Ausbildung, für die Wertigkeit als Mensch und als Musikerin zu haben, weil sehr oft wird die Wertigkeit allein nur mit Zahlen bestimmt.
Ja, und diese am Anfang bei hellem Club unromantische und wenn es dunkel wird, dann mit 150 passionierten Besuchern vielleicht doch romantische Geschichte des Auftretens ist ja jetzt mittlerweile seit über einem Jahr unmöglich, Dominik. Ja. Und was gibt es da für sinnvolle Alternativen?
Ja, das ist ein total interessantes Thema, weil das natürlich jetzt nochmal speziell einzahlt auf das, was ich vorhin schon gesagt habe, nochmal einen neuen Aspekt aufruft, denn ich hatte das auch in einer anderen Folge schon mal gesagt, als es darum ging, auch nochmal Streaming und Zahlen des Streamings und sowas zu sehen, dass du eigentlich heutzutage ja als Künstlerinnen und Künstler nur über Live-Konzerte richtig Geld verdienst, ne? Und dass das eigentlich das Haupteinkommen ist, während du früher über die Plattenverkäufe halt gearbeitet hast. Streaming ist ja nur nebenher, ist ja eigentlich mehr Promo. Ich habe übrigens kleine Randnotiz bei meinen VfL-Songs, die ich regelmäßig nach Siegen da bei YouTube jetzt auch online stelle und so, habe ich einen Kommentar gehabt, den fand ich geil, da stand drunter, mit was man nicht alles so Geld verdienen kann, ne? Und ich habe das nicht beantwortet, weil ich grundsätzlich mich dann auf keinen Dialog einlasse. Aber ich habe so gedacht, Alter, ey, was meinst du, wieso soll ich jetzt hier mit, also wie verdiene ich jetzt hier mit Geld so, ne? Aber gut, das war das andere Thema. Live-Konzerte, wenn die dazu da sind, Geld zu verdienen und die werden dir weggestrichen, dann hast du natürlich ein enormes Problem, ja? Und dieses Problem zeigt sich natürlich nicht nur darin, dass du fehlende Einnahmen hast, sondern auch, dass du schlichtweg, Promotion, die du mit Platten letztendlich betreibst und so auch nicht machen kannst. Also das Geschäft stockt oder diese ganze Spirale stockt halt total. Ein Hörer dieses Podcastes und gleichzeitig ein unfassbar toller Künstler und auch Kollege von mir, Enno Bunger, den ich an dieser Stelle nicht nur grüßen möchte, sondern für den ich ganz groß werben möchte. Ganz tolle Musik. Oliver hat im Übrigen auch schon mehrere Platten von ihm nicht nur besprochen, sondern du hast auch die Pressetexte geschrieben, ne, von der letzten.
Ja, aber nicht gleichzeitig.
Ich mache
Werbung oder genau. Ich lobe sie als Journalist. Gleichzeitig wäre so DFB.
Genau, und ja, richtig. Und Enno hat eine Lösung letztendlich nicht nur als Idee gehabt, sondern auch wirklich produziert. Nämlich zu sagen, wie schaffen wir es online als Musikerinnen und Musiker aufzutreten, und hat das Programm Mic Drops ins Leben gerufen und das programmiert, beziehungsweise auch dann mit Entwicklern zusammengearbeitet. Und das ist sehr cool. Ich habe natürlich einfach auch ein Konzert mit ihm darüber mal erlebt. Das war sehr, sehr cool, weil Enno einfach dann für kleinere Gruppen Konzerte spielt mit einem direkten Austausch, ähnlich wie wir den Podcast aufnehmen über Zoom, sodass wir miteinander über Video verbunden sind, aber dann eben mit sehr, 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 sehr hoher Klangqualität und sehr hoher Videoqualität auf Seiten des Künstlers. Und als Zuschauender kann man dann eben sehr, sehr tolles Konzerterlebnis haben bei sich zu Hause, aber auch eben interagieren mit dem Künstler oder mit der Künstlerin. Und das ist ganz toll, also es ersetzt natürlich einfach kein Live-Erlebnis im Club, wo ich die Stimmung, die Atmosphäre und das Erlebnis als solche habe. Aber jetzt in Corona-Zeiten, wo es nicht möglich ist, wo wir nicht darüber reden müssen, ob das besser oder schlechter ist, sondern wo es einfach die einzige Möglichkeit ist, ist das grandios. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, Enno zu buchen oder aber auch andere Künstlerinnen, die über Mic Drops arbeiten, macht das. Das ist ein ganz tolles Erlebnis. Ihr unterstützt damit die Künstlerinnen und Künstler und zwar nicht nur irgendwie mit Almosen, sondern die können auch was dafür tun, nämlich Musik machen. Das machen die ja auch nicht nur, um daran Spaß zu haben, sondern auch einfach, um genau das eben mit der eigenen Händearbeit sozusagen nach vorne zu treiben. Also informiert euch über Mic Drops, lasst bei Instagram, Facebook Mic Drops ein Like da. Ein Nix für Umme ist sozusagen offizieller Mic Drop Supporter. Und jetzt habe ich Mic Drops genügend gemic-dropped, also kann das Mic jetzt droppen. Ciao. So.
Ja, damit sind wir auch schon tatsächlich beim Mic Drop. Beim Schluss der Folge, wir waren heute wirklich episch und wir haben aber auch zwei Themen angeschnitten, die letzten beiden Folgen dieser ersten Staffel Nix für Umme tatsächlich haben werden, nämlich einmal die Selbstsorge inklusive aller Krisen, in die man stürzen kann als Selbstständiger, körperlich wie seelisch, und die Corona-Zeit. So, welche Reihenfolge weiß ich gerade nicht auswendig, werdet ihr dann schon merken. Ja, für heute danken wir für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr das auf Spotify hört, surft mal weiter zu den Bands, die unter 1000 Plays haben.
Das war Nix für Umme, eine Podcast-Produktion von Westwind Medien.